Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. März 2026. Dominik Feusi und Marco Somm. Ja, es ist heute Bundesrat und Bundesrat ist immer in der Session am Freitag. Mehrere kleine Meldungen, aber doch alle sehr interessant. Dominik, was hat der Bundesrat heute beschlossen und besprochen?
Eine grosse Medienkonferenz vom Bundesrat Martin Pfister. Er hat drei Sachen mitgeteilt. Einerseits vom Kampfjet, der F-35A. Da kauft man jetzt 30 statt 36 Flüge. Und es kostet trotzdem 400 Millionen Franken mehr. Das müssen wir zahlen wegen der Teuerung. Und dass es weniger gibt, ist ja auch mit der Teuerung. Hat auch mit der Teuerung zu tun. Und dann die zweite Meldung. Jawohl, man will 0,8 Mehrwertsteuerprozent für die Sicherheit überhaupt. Das schickt man in eine Vernehmlassung. Und wenn es um Verteidigung von der Luft geht, prüfen wir jetzt eine Beschaffung von einem zweiten System, neben der amerikanischen Patriot, weil die viel länger dauert bei der Lieferung. Darum will man noch ein zweites System haben, auch um die Schweiz besser abdecken.
Genau, und du hast gesagt vorher, es ist wahrscheinlich ein europäisches System, wobei eben, es sind ja alle, haben das gleiche Problem, alle wollen bestellen, alle wollen Waffen, niemand kommt es über. Ist da eigentlich die Aussicht, dass man da wirklich so etwas überkommt? Was schätzt du da ein?
Das hat man nicht gesagt, weil das ist die entscheidende Frage. Also wenn man jetzt das gerade evaluieren, wird auch bei anderen Systemen redet man von Jahren, bis dann irgendetwas kommt. Man wird also auch dort zu spät sein. Und dann das Entscheidende ist natürlich, dass man die Lieferung irgendwie festschreibt irgendwo. Es ist auch mal gedreht gewesen, dass die Schweiz natürlich Mühe hat, bei so Sachen abzumachen, weil sie erstens nicht so viel bestellt und zweitens, weil sie sie nicht selber bei sich herstellt und vielleicht auch noch drittens, weil andere Länder, weißt du, irgendwie die Hälfte oder sogar drei Viertel oder Deutschland teilweise sogar 100% vom Preis gerade direkt anzahlt und die Schweiz immer halt ein bisschen schmürzeliger unterwegs ist.
Gut, aber gleichzeitig zahlen wir unsere Rechnungen, oder? Das kann man bei anderen Ländern nicht behaupten, da ist man einmal unsicher. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen von Martin Pfister taktisch ein bisschen gegenüber den Amerikanern, um dort ein bisschen Druck machen, weil man hat dort immer noch das Problem vom Fixpreis, wo man, ja, da können Juristen lang streiten, aber irgendwo hat man sich da schon missverstanden. Und das Zweite ist natürlich, ich glaube, es ist auch taktisch gegenüber den Linken, wo halt immer die ganze Zeit ausrufen, dass man in Amerika Geld ausgeben will. Schlimm. Für die Linken. Ist ja Amerika ein viel schlimmerer Land als Iran, Nordkorea, China. Alle Länder von dieser Welt sind besser als die Amerikaner. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Was ist sonst noch, da ist immer noch Martin Pfister, sonst noch bekannt worden?
Nein, es geht um das Personalmanagement vom Bund.
Ja, Entschuldigung, oder? Ja. Mehrwertsteuer, genau. Hast du schon gesagt. Entschuldigung. Ja. Nein, das, ein Bericht ist rausgekommen. Wieder einer von diesen berühmten Berichten in Bern, wo eigentlich die Aren der Raab fliessen.
Ja, und gleich, ich schaue die noch an, weil sie einfach absurd sind und ich lasse euch jetzt ein bisschen teilhaben. Der Bericht über das Personalmanagement von der Bundesverwaltung. Also 5 von 11 strategischen Sollwerte hat man erreicht. Und dazu gehört zum Beispiel der Frauenanteil in der oberen Kaderlohnklasse, dann da gibt es Zielbänder, auch der Frauenanteil in der Verteidigung oder beim Grenzwachtkorps, das ist auch ganz wichtig. Die Geschlechterverteilung ist insgesamt erfreulich, steht in der Medienmitteilung. Dann geht es auch noch um Sprachenquoten, die müssen erreicht werden. Also, und es ist einfach lauter so Zeug, ich glaube auf 45 Seiten, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber man findet nichts über Produktivität, man findet nichts über Qualität und man findet zum Beispiel nichts über Homeoffice. Oder? Es ist immer noch so, gerüchteweise arbeiten sehr viele Bundesbeamte immer noch, nicht nur 1-2 Tage, sondern 3-4 oder sogar die ganze Woche daheim. Und es wird wahnsinnig schwierig, Sitzungen irgendwie abzumachen, habe ich mir sagen, in einzelnen Bundesämtern, weil einfach sind nie alle rum, oder? Und so. Ich kann nicht, denn ich muss daheim arbeiten und weiss nicht was. Aber über das kein einziges Wort.
Also, ihr bürgerlichen Parlamentarier, die da zuhört, ihr hört gut zu. ein Vorstoss, sofort ein Vorstoss oder eine Anfrage, dass der Bundesrat muss Auskunft geben, wie viele Leute hocken, wie lang, wie viele Tage im Homeoffice pro Woche. Sofort den Vorstoss machen, das ist nämlich eine Zumutung. Und das Zweite, wegen der Quote, also wer so viele Quoten hat und so viele Quoten muss erfüllen, dem ist offensichtlich die Leistung vollkommen egal. Also von dem her muss man sagen, es ist fertig mit der Leistungsgesellschaft bei den Beamten und deshalb dürfen wir, es gibt ja immer wieder Kritik, deshalb dürfen wir die Beamten auch so kritisieren, wie wir das tun. Das ist ein Kasten geworden in unserem Land, wo sich selber kann Berichte schreiben kann, wo darüber schaut, wie gut das sie sind, ohne dass das irgendjemand in Frage stellt. Nein, so kann es nicht weitergehen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, woke ist vorbei. Nur noch in der Bundesverwaltung ist anscheinend woke immer noch sehr wichtig. Es gibt sicher noch Quoten für Linkshänder und es gibt noch Quoten für Leute, die Wollepulli anlegen und es gibt noch Quoten für Velofahrer in der Bundesverwaltung. Es ist alles denkbar. Wir müssen gar nicht meinen, es sei ein Witz. Es kommt dann auch noch. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch wichtig ist und vor allem für die Bundesverwaltung wichtig ist, weil die Bundesverwaltung wahrscheinlich ja, schon am Donnerstagmorgen gar nicht mehr aus dem Bett kommt, weil sie können ja Homeoffice auch im Bett machen. Das heisst aber schon, dass sie eine gute Matratze brauchen, unsere lieben Beamten. Und was haben unsere Beamten vielleicht für eine gute Matratze? Ich weiss es nicht, vielleicht noch eine aus dem Zweiten Weltkrieg, die sie aus den Armeebeständen bekommen haben. Nein! Wenn ihr eine gute Matratze wollt, ihr lieben Bundesbeamten, und gut wollt schlafen, euren Schlaf von den Gerechten, dann geht zu Schlafwohl. Schlafwohl, hört jetzt gut zu, hat die besten Matratzen, auch für Beamte.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, dann bringen wir jetzt aber mal noch erfreuliche Nachricht aus dem Bundesrat. Es geht um die Solarinitiative, Dominik.
Ja, das ist das nächste Projekt von Links-Grün. Es heisst eigentlich Solarpflichtinitiative, weil es ging wirklich darum, alle geeigneten Flächen von Bauten und Anlagen müssen für Solarstrom genutzt werden, wenn man da zustimmt. Man hätte 15 Jahre Zeit nach der Annahme. Der Bundesrat sagt, nein, das machen wir nicht.
Das finde ich sehr vernünftig. Endlich ist das vorbei, dass man irgendwelchen linken Fantasieprodukten noch einen Gegenvorschlag entgegenstellt. Das wäre noch durchaus denkbar gewesen, dass da unsere lieben Leute aus dem Bundesamt für Energie oder Bundesamt für Umwelt und so weiter, wo eben alle die woken linken Beamten hocken, auf die Idee gekommen wären. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch erfreulich, und zwar aus dem Nationalrat. Die Staatspolitische Kommission hat etwas entschieden.
Ja, sie hat ja letzte Woche diskutiert über die vorläufige Aufnahme. Ihr erinnert euch, das ist zum Beispiel eben der Fall von dem Kosovar, der missbräuchlich Asyl beantragt hat und am Schluss wegen einer angeblichen medizinischen Notlage vorläufig aufgenommen worden ist. Die parlamentarische Initiative von Gregor Rutz, wir haben es ja mit ihm besprochen, in einem Bern einfach, die ist diskutiert worden und man will jetzt das wirklich ändern. Man will es klarer definieren, enger definieren. Letztlich auch der Bundesverwaltungsrichter klare Fesseln anlegen, nur wenn es wirklich eine medizinische Notlage ist oder gewisse andere Kriterien, nur wenn das klar erfüllt ist, dann dürfen wir das machen. Heute hat die Kommission vom Nationalrat diesen Vorschlag in eine Vernehmlassung geschickt. Das ist normal, das braucht es. Jetzt ist einfach das Problem, in dieser Vernehmlassung werden sicher 97 NGOs von linksgrüner Seite sagen, wie schlimm das ist. Und dann kann man dann so das darstellen. Irgendwie, weißt, 97 finden es schlimm. Und irgendwie in der Regel die Wirtschaftsverbände sagen dann nichts zu so einem Asylthema, oder? Und dann kann dann irgendein Journalist kann dann eine Geschichte machen, dass die Idee von Gregor Rutz in der Vernehmlassung komplett durchgekehrt ist.
Genau, das ist ja der Trick, das wird man dann so machen. Und die Einzigen, die das werden befürworten, sind wahrscheinlich die SVP. Und dann nimmt man noch vielleicht irgendeine Grüselpartei aus Afrika oder ich weiss nicht woher, die auch protestiert. Kann durchaus sein. Nein, aber was vielleicht noch wichtig ist, man muss halt schon mal grundsätzlich man das Thema aufgreifen, vorläufige Aufnahmen. Weil die vorläufige Aufnahme tut eigentlich das ganze Asylwesen oder der ganze Asylprozess völlig ad absurdum führen. Also wieso machen wir denn überhaupt noch so einen Prozess, wenn am Schluss die meisten Leute, die einfach mal ein Asylgesuch gestellt haben, sowieso vorläufig aufgenommen werden? Das ist im Fall wirklich heute so, das sind Prozentzahlen bis zu, wenn es mir recht ist, ja, grosse Mehrheit der Leute, die Asylgesuch gestellt haben, werden sowieso vorläufig aufgenommen. Das heisst, der ganze mühselige, sehr teure, langwierige Asylprozess, wo man probiert, die Leute auf Herz und Nieren zu prüfen, ob sie wirklich Flüchtlinge sind, ist völlig überflüssig. Braucht es gar nicht. Die Leute kann man gerade einfach reinwinken. Reinwinken wäre natürlich ehrlicher, wenn man in Chiasso einfach ein paar Leute von Beat Jans einstellen würde, die einfach gerade sagen, Tee verteilen und sagen, kommt doch alle. Ihr könnt in Riechen, könnt ihr wohnen. In Riechen hat es viel Platz, dort hat es noch viele Grünflächen. Bauen die Grünflächen zu für die Asylbewerber aus aus dem Tessin. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das du heute aufgegriffen hast. Nein, tun wir noch schnell die Neutralitätsinitiative abhandeln. Lange, lange Diskussion. Das Ergebnis war von Anfang an klar gewesen.
Genau, der Nationalrat hat nach zweimal drei oder vier Stunden Debatte mit 109 zu 77 Stimmen bei 2 Enthaltungen Nein gesagt zu einem Gegenvorschlag und dann auch mit 128 zu 60 Stimmen Nein gesagt zu der Initiative an sich. Es ist noch verrückt, oder? Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gehofft, es gäbe einen Gegenvorschlag. Warum? Weil die Leute wie ich, gebe es offen zu, weißt du, die gerne würden dem Nationalrat dem Bundesrat ein Zeichen geben. Schau, das war nicht gescheit, das Slalomfahren dort, wo Russland die Ukraine angefallen, überfallen hat. Zuerst irgendwie haben sie auf Neutralität gemacht, dann sind sie eingeknickt und haben dann aber wie zu viel gemacht und versprochen, ja, wir tun alle Sanktionen von der EU dann irgendwie einhalten. Und es war eben beides falsch gewesen. Die, die jetzt dem Bundesrat ein Zeichen schicken, die können es eigentlich nicht. Oder faktisch, am Schluss musst du wahrscheinlich die Initiativen annehmen. Die wird bekämpft mit ganz grusigen Argumenten, es seien Putin-Initiativen und so weiter. Und das finde ich dann auch ein bisschen traurig von den Gegnern der Initiative, weil man könnte ja durchaus eine konstruktive Debatte über die Neutralität haben, müssen wir vielleicht auch haben. Nachher könnte man das Thema auch wieder mal beerdigen. Aber das scheint mir jetzt nicht möglich zu sein. Da tut man eine Kulisse auffahren, wo, glaube ich, einem demokratischen Staat nicht würdig ist. Und das hat man den Debatten angehören.
Genau, und ich würde jetzt auch heute sagen, bin zum Schluss gekommen, die Sanktionen übernehmen auf die Art, wie man es gemacht hat, völlig falsch gewesen. Einfach völlig falsch gewesen. Wir haben der Neutralität wirklich einen Bärendienst erwiesen. Wir haben aber auch uns wirtschaftlich geschadet, einen grossen Teil zum Beispiel vom Rohstoffhandel und so weiter, sind jetzt einfach in Dubai, weil wir nicht mehr als neutral gelten. Das war ein riesen Fehler gewesen. Trotzdem lehne ich die Initiative ab. Ich würde das nicht in die Verfassung stellen, sondern der Bundesrat wird sich auch nachher nicht an das halten, wenn es in der Verfassung steht. Es ist wirklich wahr, da hat Dominik gesagt, Neutralität muss gelebt werden und die Leute müssen es wieder verstehen. Und die meisten Leute in unserer Bevölkerung, 90%, finden Neutralität sehr wichtig. Nur unsere politische Elite schert sich nicht darum. Und das kann man meiner Meinung nach auch mit einem Verfassungszusatz nicht sicherstellen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema.
Ja. Darf ich noch das Abstimmungsresultat im Nationalrat, finde ich noch interessant. Man hat wirklich auf Einigkeit geschaut, oder? Es ist wirklich wichtig gewesen, im Unterschied zum Ständerat, dass Fraktionen geschlossen sind. Also es hat die geschlossene FDP und die SP, Grünliberal und Grüne zusammen mit der Hälfte von der Mitte haben gegen einen Gegenvorschlag votiert. Das ist insbesondere interessant, weil die Mitte-Ständeräte ja die waren, die unbedingt einen Gegenvorschlag wollen. Und die andere Hälfte von der Mitte zusammen mit zwei Grünliberalen und der SVP, die sind für einen Gegenvorschlag gewesen, aber das hat dann eben nicht gelangt.
Gut, und der Dominik hat heute im Bundeshausbriefing, wo jeder Freitag kommt, sich ein bisschen Gedanken gemacht über FDP und vor allem die zwei Sitze im Bundesrat. Wie kann man die am besten sichern oder wie verliert man sie, Dominik?
Ja, und zwar der Grund ist ein der, dass hier in Bern das Spatzen von den Dächern pfeifen, dass Ignazio Cassis seiner Entourage gesagt hat, sie müssen bis Ende 27 bleiben. Und das hat der Sonntagsblick letzten Sonntag geschrieben. Es gibt aber noch mehr Fälle, als der Sonntagsblick damals gesagt hat, aber item. Das würde ja heissen, dass er in den Gesamterneuerungswahlen geht. Und das ist schon für die FDP nicht so gut, weil das ist nach der Wahl. Oder? Man muss wirklich sehen, wenn der Trend so weitergeht wie bisher. Ich habe mir nachgeschaut, weißt, wie bei den kantonalen Wahlen Parteien abgeschnitten haben. Das ist natürlich brutal. Die FDP hat 13 kantonale Sitze in dem Parlament verloren. Die Mitte hat 3 gewonnen. Und es ist ja wahnsinnig knapp. Der Unterschied war nur 0,2% bei der Nationalratswahl 2023. Also wenn der Trend sich abbildet, dann verliert die FDP und die Mitte gewinnt. Und darum gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Entweder die FDP tritt beide geschlossen vor den Wahlen zurück und man tut die Sitz ersetzen. Wir haben es diese Woche schon mal erzählt. 1999 hat das CVP probiert und es ist 4 Jahre lang gut gegangen, aber nachher ist Ruth Metzler 2003 abgewählt worden. Oder beide machen länger als Gesamterneuerungswahl. Also bleiben, gehen nochmal in die Gesamterneuerungswahl rein nach der Wahl 27. Das könnte, man könnte vielleicht die Ignacio Cassis überreden, insbesondere wenn die Abstimmung über den Rahmenvertrag tatsächlich 2028 stattfindet. Aber bei der Karin Keller-Sutter bin ich mir nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen ausgebrannt. Sie ist mit dem Entlastungspaket nicht so weit gekommen, wie sie hätte wollen. Es braucht sofort wieder ein neues Entlastungspaket. Und auch bei der Bankenregulierung läuft es nicht wahnsinnig gut. Sie hat möglicherweise ein bisschen die Nase voll. Und ob sie dann auch noch mithilft, noch länger zu machen, da zweifle ich dran.
Aber ich tue jetzt immer noch Varianten überlegen. Wenn man, eben wenn jetzt Karin Keller-Sutter zum Beispiel Ende Jahr gehen, 2026, dann würde sie ja völlig ohne Widerrede würde sie bestätigt werden. Also der Sitz würde sicher freisinnig bleiben. Dann hat man den zweiten Sitz auf sicher. Wenn man aber nachher, dann muss man ja den Ignacio Cassis dazu bringen, eben, dass er verlängert. Hast du das Gefühl, das Parlament hätte den Nerv, den Cassis abzuwählen, wenn er eben verlängert?
Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Und ich glaube es auch bei der KKS eigentlich nicht.
Weil die Mitte hat öffentlich gesagt, allerdings ist das immer der Gerhard Pfister gewesen, von Philipp Bregi habe ich das noch nicht gehört, aber es ist eigentlich Doktrin in der Mitte. Wir dürfen die Bundesräte im Amt nicht abwählen. Das macht man natürlich wegen dem Schmerz, wo es immer noch gibt in dieser Partei, wo man Ruth Metzler abgewählt hat 2003. Es ist, darum ist das ein bisschen, wirklich, glaube ich, ein bisschen Doktrin. Und wenn das ist, eben, dann kann man letztlich den Sitz entweder vor den Wahlen austauschen oder nach den Wahlen verlängern, wenn man nicht zurücktritt.
Weil ja die andere Variante, dass der Ignacio Cassis zurücktreten auf 26, Ende 26, ist ausgeschlossen.
Genau.
Weil er will unbedingt noch Bundespräsident werden nächstes Jahr. Natürlich auch wegen der Rahmenverträge würden wir ihn dort sicher drängen, dass er bleibt. Aber Karin Keller-Sutter will ja sicher auch nie abgewählt werden. Also von dem her...
Glaube ich nicht.
Ja, also es ist aber es ist schon heikel. Ehrlich, es ist die einzige Sicherheit, die sie haben, ist wirklich länger bleiben.
Genau. Und da zweifle ich einfach ein bisschen
dran. Dass die beiden den Nerv haben, ja gut. Also gut, meiner Meinung nach, für mich ist eigentlich klar, wenn man so ein bisschen Personalentwicklungen anschaut, auch beim Cassis oder der Markus Seiler, der geht, das ist der Generalsekretär, langjährig, wichtiger Vertrauter, wichtiger Insider überhaupt, der kommt nämlich raus in Bern, der geht jetzt als Botschafter auf Kanada. Für mich ganz ein deutlicher Hinweis, dass der Cassis zurücktreten will. Und auch, ich muss sagen, er hat ein schwieriges Verhältnis zur Partei. Also sie sind nicht, das ist nicht so einfach. Also der nimmt nicht so viel Rücksicht. Der würde jetzt nicht weg der Partei seine ganzen Pensionierungspläne über den Haufen werfen.
Genau, gut. Dann gibt es noch den Cedric Stucki, der auch versetzt wird auf Ende 27. Und dann gibt es das Gerücht, dass der Staatssekretär Alexander Fasel, der früher noch könnte gehen, dass man ihm, also dass man, der Ignacio Cassis, ihm gesagt hat, du musst bis Ende 27 bleiben.
Genau, und dann bringen wir noch das letzte Thema, das auch dazugehört, die Rahmenverträge. Ich glaube, dass die Ignacio Cassis sich damit abgefunden hat, dass die Rahmenverträge wahrscheinlich nicht mehr in dieser Legislatur zur Abstimmung kommen. Und auch deshalb habe ich das Gefühl, ja, nach mir die Sintflut ist wahrscheinlich auch eine Stimmung, die man könnte ergreifen. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Wirklich anderes Thema. Nicht, dass ich da noch blöde Zusammenhänge mache. Die Islamo-Linke, das hat nichts mit der FDP zu tun. Dominik, du hast darüber geschrieben.
Das ist wirklich ein unglaublicher Tiefpunkt. Es hat es gerade wirklich noch nie gegeben, wie in Zürich anonyme Hetzkampagnen gemacht werden von Islamo-Linken. Dass so wirklich die linksextremen Zürcher sich finden mit den Islamisten und zum Beispiel gegen den Perperim Avdili, ich sage jetzt mit die Linke würde sagen, Hass und Hetze versprüht, oder? Und also haben zum Beispiel so Postings machen, er sei unwählbar, keine Stimme für Perperim Avdili, wird gesagt, das ist vor allem unterstützt worden, einerseits von der Baba News, das ist das komische Medium da in Bern, wo es immer noch Gerüchte gibt, dass es eben aus dem Ausland, vielleicht aus Katar, finanziert wird. Kurz darauf haben zwei anonyme Komitees, Palästina-Komitee Zürich, und Action for Palestine Switzerland genau die gleichen Argumente geholt. Und das Argument ist wahnsinnig. Der Peperim Avdili hat einfach in einem Tweet, und zwar vor bald einem Jahr, gesagt, der Islam gehöre nicht zur Schweiz, weil die Schweiz ein säkulärer Staat ist. Darüber kann man diskutieren, aber es geht dann gar nicht um das Argument, sondern man sagt einfach, ja, das ist wahrscheinlich ein islamophober Rassist und so weiter. Respektive er hat dann erzählt, man tue jetzt ihn, darstellen als von der Israel-Lobby bezahlter Zionist. Noch extremer geht es gegen den Ronny Sief. Er ist ein grünliberaler Gemeinderat und Jude. Und in seinem Wahlkreis 10 sind rund 10'000 Flyer von einer nicht existierenden Bürgerinitiative für friedliches und respektvolles Zusammenleben im Kreis 10 verteilt worden, wo wirklich ihn zur Abwahl empfehlen. Und auf einem linksextremen Portal in Zürich hat man wirklich zur Gewalt aufgefordert. Also bildet Banden und schlagt zu. Und das muss ich echt sagen, das ist unterste Schublade. Ich habe noch mehr Beispiele in meinem Artikel. Ich finde, das wahnsinnig ist ein Tiefpunkt von der Demokratie. Und das Verrückte ist einfach das Schweigen auf der linksgrünen Seite. Niemand sagt etwas, weil man es eben irgendwo durch noch gut findet, weil es gegen den politischen Gegner und gegen einen Jude geht.
Ja, da würde ich sogar umkehren, oder? Das ist vor allem die Juden sind das Problem, oder? Und dann der Ronny Sief hat auch noch einen Namen, wo israelisch tönt. Dann tut man sicher gerade noch unterstellen, er sei israelischer Staatsbürger, was auch nicht keine Rolle würde spielen. Nein, es ist ganz grusig. Und man muss einfach mal sagen, die Linke hat eben eine lange, lange Tradition vom Antisemitismus. Und die ist eigentlich nie ein Thema gewesen. Hat man viel zu wenig darüber diskutiert. Geht eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, auf den Karl Marx zurück, der selber jüdisch war, aber ganz grusige antisemitische Äußerungen gemacht hat über die Juden, also furchtbar. Die Verbindung zwischen Kapitalismus und Antisemitismus, das fängt, oder Antikapitalismus und Antisemitismus, fängt schon beim Karl Marx an. Es ist schon dort angelegt. Er war ein Enkel, wenn es mir recht ist, von einem super guten Rabbiner. Also ganz tragisch. Und zwar Enkel von zwei Rabbinern. Ganz schlimm. Vielleicht noch schnell wegen Avdili. Avdili finde ich auch sehr mutig, dass er das gesagt hat, weil er von der Herkunft her eindeutig muslimischer Herkunft ist. Er selber nicht, aber seine ganze Familie kommt natürlich aus einem muslimischen Gebiet auf dem Balkan. Also von dem her sehr mutig, muss man loben. Deshalb sagen wir es heute noch einmal, wählen den in Zürich, wählen den. Der ist ein guter Stadtrat, am besten auch Stadtpräsident. Die Chance nicht so gut, aber wählen den so übermutigs, wo das sagt, so offen sagt und sich da wirklich unerschrocken einsetzt für eine Ausgewogenheit, die man sonst eben bei anderen Linken, und er ist an den Linken, nicht mehr sieht. Ist zu loben. Jetzt gehen wir noch schnell noch zu der FDP. Die haben noch eine Petition lanciert, die sehr gut ist. Dominik, um was geht's?
Ja, das ist eine Petition, die sich wehrt gegen neue Steuern. Und wir haben ja das hier auch schon gesagt. Man muss jetzt etwas unternehmen. Und es ist schon noch verrückt, eben wie jetzt plötzlich redet man nur noch von Steuererhöhungen. Allein in den letzten 3 Monaten hat der Bundesrat 3 Steuererhöhungen vorgeschlagen. Also für die IV, für die AHV und eben für die Armee. Wir haben jeweils darüber berichtet. Und im Parlament gibt es noch viel mehr so Sachen. Und es ist auch eine Reaktion auf die Debatten über das Entlastungspaket, wo wirklich nichts mehr rausschaut. Und wo Mitte links, und man muss wirklich sagen, die Mitte hat eben mitgemacht, Mitte links zusammen mit angeblich bürgerlichen Lobbyisten oder einfach Leuten, die irgendwelche Gruppen vertreten, die auch noch am Bundestropf hängen, irgendwie verhindert, dass man beim Bund nur ein bisschen entlastet. Das reicht. Die FDP will eine Allianz gegen höhere Steuern und Abgaben aufbauen. Und wenn ihr hier auf der Link oder irgendwo drückt, dann kommt ihr zu dieser Petition und könnt mitmachen.
Genau. Ihr könnt nicht mitmachen, ihr müsst. Ihr müsst. Sonst dürfen die Berner einfach nicht mehr hören. Das gehört eigentlich dazu. Also wer wirklich die nötige Intelligenz aufweist, um das zu ertragen, was wir da die ganze Zeit erzählen, der muss da unterschreiben. Ich komme noch schnell zu einer kleinen Korrektur, so eine halbe Korrektur. Der Peter Seiler, ein tüchtiger Vertreter vom Bauernverband, den ich sehr schätze. Er ist selber natürlich auch Bauer, hat ein bisschen reklamiert. Er ist sonst natürlich Fan von Bern einfach, aber wir haben ja die Landwirtschaft angegriffen und eingeteilt, wo es eben nicht handboten haben, so ein paar Sparmaßnahmen, die man hätte wollen beschliessen im Parlament. Er weist darauf ein und er weist zu Recht darauf ein, dass die Landwirtschaft eigentlich ihre Ausgaben praktisch stagnieren seit Jahren. Dass dort nichts ausgebaut worden ist und dass man dort eigentlich eben auch nicht deswegen nicht sparen kann. Ich bin anderer Meinung. Ich finde es eine Sauerei. dass die Landwirtschaft immer stagniert, vor allem wenn man schaut, wie der Sozialstaat und Verkehr und Bildung und alles, alle die Hobbys von der Linken ständig ausgebaut worden sind, während die Landwirtschaft einfach stabil bleibt. Aber trotzdem gehört es halt zu der politischen Glaubwürdigkeit, dass in so einem Sparprogramm, Entlastungsprogramm, alle müssen mitmachen, vor allem auf der bürgerlichen Seite. Weil das geht einfach nicht. Es geht nicht, dass Bürgerliche nicht wollen sparen. Das darf es nicht geben. Es ist wie das Gleiche mit den Steuern. Es darf kein bürgerlicher Steuererhöhungen gut finden und zustimmen. Einfach nicht. Das ist eine goldige Regel. Deshalb heisst, jeder Bürgerliche, der konfrontiert wird mit einem Sparvorschlag, ist gezwungen, Ja zu sagen. Ja, 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 ja. Selbst wenn man die ETH wegsparen würde. Nein, wirklich, das ist so wichtig im politischen Kampf. Gut, das war es von Bern einfach an dem 6. März 2026. Markus Somm und Dominik Feusi von Nebelspalter.ch. Uns gibt es wieder, ja, ganz wichtig, am Sonntag Bern einfach spezial, weil wir haben ja Abstimmungen, 8. März, ist natürlich wichtig. Wir werden sofort, sobald die Ergebnisse klar sind, das Bern einfach spezial machen. Also ja, vielleicht auch mit interessanten Leuten darüber reden und so weiter, wie es rauskommt. Ich glaube, das interessanteste Thema wird die Individualbesteuerung sein. Kommt das durch oder nicht? Ist sehr wichtig für die FDP letztlich, wie es ein Prestige-Frage geworden ist für die FDP. Die anderen Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen klarer, aber bei der Klimafondsinitiative, das ist auch noch ein Aufruf, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, könnt ihr gut Nein stimmen. Es muss ein sackschlechtes Ergebnis geben für die Linken. Gut. Also, bis am Sonntag hören wir uns wieder und wie immer, dürft ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch